Also alle Erwachsenen verbringen 80-90% ihrer wachen Zeit mit Arbeit. Mhm. Und dann ist die Frage, okay, wie arbeiten wir und an was arbeiten wir auch?
Man sieht gerade eine Tragödie und ein interessantes Schauspiel bei Twitter. Elon Musk macht Dinge auf einer bescheuerten Art, die nur Zahlen, Daten, Fakten und ein ganz schlimmes Menschenbild zeigt.
Wie können wir Kapital, wie können wir Arbeit, wie können wir die Art und Weise, den Planeten und Menschen in den Mittelpunkt unserer KPIs auch stellen?
Und jetzt müssen wir mal fairerweise auch sagen, vieles unserer, wir alle haben so viel zu tun, ist ja auch die Hälfte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sorry, um irgendwie busy gleich wichtig.
Und wir sehen ja, was passiert mit einer Gesellschaft, wo die Wohlstandsschere immer weiter auseinander geht. Diese Schere hat ja auch einen Griff. Dort wird sie halt kaum genutzt, dieser Griff, weil das auch im Mindset, in der Ideologie so stark mit Nein, wir unterstützen keine Faulen. Also Bezahlung und Zeit darf nur anhand der absoluten Leistung und nicht des Beitrags an einer Gesellschaft insgesamt gemessen werden.
Hallo YouTube, willkommen im Sparring Express, willkommen auf der Sparringburg, da bin ich gerade. Ich hatte ein tolles Gespräch mit Ellie Oldenburg. Ellie ist seit Ewigkeiten und 2 Tagen bei Google und Zeitrepreneurin mit ganz vielen tollen verschiedenen anderen Formaten wie dem Morgensalon etc. pp. Und wir haben uns über New Work unterhalten, über Arbeit von morgen, über Quantität und Qualität und warum eigentlich andere Messwerte benutzt werden müssen etc. pp. Wirklich ein spannendes, schönes, wunderbares Gespräch. Viel Spaß damit. Liebe Ellie, willkommen in der Sparringbar. Was kann ich dir geben?
2 Uso bitte. Natürlich.
Ich trinke gerne mit dir morgens.
Ja, oh Gott.
Let's go. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir stehen hier leider mit der Bahn wegen dieses Fachkräftemangels, worüber wir gerne und häufig sprechen.
Ja.
Die Stadtwerke haben zu wenig Fahrer, sodass wir heute nur leider nicht durch die Stadt fahren können.
Es ist trotzdem großartig.
Es ist trotzdem großartig, hier an der Bar vor allem. Ich entführe dich gleich noch mit irgendwie auf unser Wahrzeichen in der Sonne. Dann siehst du wenigstens was von der Stadt von oben.
Vom wunderschönen Bielefeld.
Und jetzt würde ich gerne mit dir mich da vorne hinsetzen und wir fangen einfach an, über Themen zu sprechen, von denen wir jetzt noch nicht wissen, welche sie sein werden.
Sehr gut. Ja? Let's do it.
Let's go. Schön, dass du da bist, habe ich gerade schon an der Bar gesagt. Die Uso habe ich dir dann nicht gegeben. Wir reden heute über zum Beispiel so einen Begriff, den wir beide zu oft gesagt haben, New Work. Du musst schon lachen, ich muss schon lachen. Wir haben uns kennengelernt auf dem NWX, der New Work Experience von Xing in Hamburg tatsächlich. Mm-hmm.
Ages ago.
Ages und Pandemien ago.
Ja, stimmt.
Und damals war New Work gefühlt so eine Filterblasenranderscheinung. Also was natürlich auch nicht mehr, weil die Filterblase extrem groß war. Mm. Jetzt steht New Work auf dem Titelblatt der Apothekenumschau.
Stimmt, seit dieser Woche.
Also New Work ist wirklich da angekommen, dass es sogar meine Mutter in der Apothekenumschau lesen kann. Es ist sehr schwierig, jetzt einen Faden zu finden, weil wenn wir uns treffen, dauert es meistens sehr lange, es ist sehr schön und wir reden über sehr viele Dinge. Vielleicht können wir in der Nutshell nochmal anfangen. Was heißt denn eigentlich New Work für dich? Und warum ist New Work für dich relevant oder wo siehst du Relevanz von diesem Begriff?
Also ich benutze den Begriff kaum noch und ich glaube, du auch nicht.
Nein.
So, genau, also weil er so ausgelutscht und gebuzzwordet wurde und weil es auch ein Riesenspektrum ja abdeckt von alles, was man unter modernen Veränderungen im Arbeitsumfeld sehen würde. Für mich hat er erstmal tatsächlich einen persönlichen Bezug, also eine neue Art zu arbeiten, sage ich mal, weil ich vor vielen, vielen Jahren einfach mein eigenes Arbeits- und Lebensmodell umgestellt habe aufgrund von eigener Bedürfnisse. Ich wollte was anderes probieren und habe halt eben gesagt, gut, ich muss am Faktor Zeit drehen, habe meinen Corporate Job auf 3 Tage runtergedreht und dadurch entstand Raum und Zeit für Neues, das ich nicht sofort gefüllt habe, für Self-Care, ich habe ehrenamtlich viel gemacht und mache ich auch noch. Und dann entwickelte sich langsam so eine Sidepreneurship, dass ich nebenbei eben noch Beratung mache und einen Salon habe und jetzt auch immer wieder über diese Themen spreche. Aber das ist so organisch aus einem ganz persönlichen Bedürfnis entstanden. Einem privilegierten Bedürfnis auch, dass ich mich überhaupt so aufstellen durfte. Ja, und mittlerweile, jetzt ist es über 5 Jahre her, verbinde ich damit eigentlich etwas viel Weiteres, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe, weil ich mehr mit klugen Menschen wie mit dir, aber auch international darüber gesprochen habe und zugehört habe und mir natürlich deutlich wird, nee, also erstmal ist es kein, wir suchen individuelle Lösungen für strukturelle Probleme. Es ist auch kein reines Arbeitsthema. Ich spüre und habe gelernt, dass es einfach mehr, da hängt so viel mehr dran, genau wie bei der Klimakatastrophe, so viel mehr dran hängt, als nur über das Thema Nachhaltigkeit, Klima zu sprechen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, wenn wir die hinterfragen, müssen wir hinterfragen die Art und Weise, wie wir wirtschaften, nach welchen Messgrößen wir uns bewegen. Das hat viel mit sozialen Fragen, mit Fragen der Gerechtigkeit zu tun. Und aus diesem Konglomerat, merke ich, geht es ziemlich weit weg von eben so individuellen Bedürfnissen, wie können wir es uns schöner machen und so, dass wir irgendwie unsere Mental Health besser machen, was natürlich trotzdem wichtig ist. Es geht weiter darüber hinaus, wie Unternehmen damit umgehen, wie wir uns flexibler, wie wir agiler werden, die ganzen Tools, die dann angewandt werden, aber oft halt auch den Status quo bedienen und optimieren. Es geht bis hin zu politisch großen gesellschaftlichen Themen eben. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir Leistung anerkennen in einer Gesellschaft, die halt hochdigitalisiert, hochkomplex, hochglobal agiert und natürlich damit auch in Konkurrenz steht mit Ländern, die sich diese Fragen vielleicht überhaupt nicht stellen und eher in eine andere Richtung gehen. Und damit wird es sehr komplex. Damit wird es auch sehr, zum Teil ja auch philosophisch und groß, wo ich dann keine Antworten mehr habe, aber ich merke, es reicht nicht innerhalb dieser des Wortes New Work und Blasen und Tools und hey, ist das eine reine Mindset-Frage? Ja, natürlich ist es auch eine Mindset-Frage, aber es geht weit darüber hinaus. Und genau, das beschäftigt mich. Also du merkst, ich habe da nicht unbedingt immer die perfekten Antworten, sondern eher
beschäftigt mich. Ich fand dich schon ziemlich gut.
Ich hinterfrage das gerne.
Ja. Jetzt hast du bist seit 2011 bei Google und Google, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, 2011 auch schon nicht mehr, aber weit davor, als Google so populär wurde, als dann nicht mehr irgendwie Lycos oder Yahoo benutzt wurde, sondern halt eine Suchmaschine Dinge findet, war Google, glaube ich, in Deutschland irgendwie so diese Firma aus Silicon Valley mit diesen bunten Büros. Und das für viele ist das immer noch New Work. So, und New Work ist genau das, was du sagtest, halt auch nicht der Obstkorb. Ja, wie oft will man das noch sagen, dieser scheiß Obstkorb. Aber New Work ist... Ich würde das gerne unterstreichen, was du sagst. Es ist eigentlich eine notwendige Evolution, in der wir als Gesellschaft drinstecken. Und das hat halt in der Arbeitswelt, macht das Dinge sichtbar oder das verändert wahrscheinlich die Arbeitswelt, weil da der größte Wandel passiert.
Ja, und weil wir die meiste Zeit als Menschheit und zwar entlang aller Lieferketten damit verbringen. Also alle Erwachsenen, und das ist natürlich erwachsen, wer arbeiten darf in verschiedenen Ländern ein anderes Alter, verbringen 80-90% ihrer wachen Zeit mit Arbeit. Und dann ist die Frage, okay, wie arbeiten wir und an was arbeiten wir auch? Also arbeiten wir an den Dingen, die wesentlich zur Verbesserung dieses Planeten, der Menschheit, der Gesundheit, der Gemeinschaft, der Demokratien, sage ich mal, dem beiträgt? Oder an was arbeiten wir eigentlich?
Ich finde das...
Also, Konsumenten herzustellen? Oder?
Es ist... Ich brauche jetzt gerade irgendwie gefühlt 5 Kaffee, weil ich das so... Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gewaltig die Transformation ist, in der wir gerade in den letzten 50 Jahren, glaube ich, reinrutschen oder in der wir sind. Und ich bin da ganz bei dir. Es ist nicht nur irgendwie der Prozess, den wir jetzt anpassen und dann haben wir da den New-Prozess dran, sondern es ist ja wirklich viel gigantischer. Und ich glaube, da ist auch das Problem in der Umsetzung. Oder wirklich, es ist so schwierig zu sagen, ja, wir müssen, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir beide sowieso, es ist notwendig, dass Wandel passiert. Es ist notwendig und total sinnvoll, wenn man sich Einzelmaßnahmen und Schritte anguckt. Aber das große Ganze in eine Organisation zu bekommen, die seit 100 Jahren, 200 Jahren oder 50 Jahren auf eine bestimmte Art und Weise mit einem bestimmten Mindset, Menschenbild, Glaubenssatz, Haltung arbeitet, dass man da einen Wandel hinbekommt. Und ich glaube, das macht es auch so schwer und schwierig, da irgendwie jetzt mal weiterzukommen. Weil, wie du gerade sagtest in deiner Antwort, kam es ja auch so durch. Es ist nicht nur Prozess, es ist nicht nur Mensch, es ist nicht nur Mindset, es ist auch genau die Gesellschaft. Es ist die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie will ich leben? Unterschiedliche Menschen arbeiten auf unterschiedliche Arten und Weisen. Früher war es so simpel und diese Simplizität würden sich gerne, glaube ich, viele erhalten. Aber das können sie nicht mehr, weil die Welt nicht mehr so simpel ist wie vor 100 Jahren.
Ja, und ich würde der Liste sogar noch was anfügen. Nach welchen Incentives richten wir uns aus? Also... der Kapitalismus und unser Wirtschaftssystem richtet sich nach Bruttoinlandsprodukt, nach Wachstum, ne, die die unendliche Geschichte, das Wachstum ist einfach unendlich, ich kann es auch gar nicht mehr hören, die ja weder dem Planeten noch den meisten Menschen entlang dieser Wertschöpfungsketten gerecht wird. Und da frage ich mich schon, okay, brauchen wir einfach andere Incentives, andere Mechaniken, KPIs, nach denen wir uns ausrichten. Und vorher wird auch ein Aktienmarkt, da wo Kapital wirklich groß bewegt wird, die wirklich große Lobbys haben, vorher wird er sich nicht bewegen, wenn diese Mechaniken quasi sich nicht ändern. Und damit mache ich natürlich, ich habe davon gar nicht so viel Ahnung, aber ich mache natürlich, ich merke selbst in meinem eigenen Kopf einen Riesenfass auf, ich merke, wie würde das gehen in einer globalisierten, vernetzten Welt, wo eben andere Länder niemals, selbst wenn Deutschland heute, ganz Europa heute sagen würde, wir ändern das, wir haben andere KPIs, wir setzen anstatt Shareholder Value und Wachstum, ich sag mal Mental Health, Kinderarmut, Altersarmut an die höhere Stelle. Wie, wenn wir das ändern würden, ja, die anderen würden es nicht machen, dann hast du diesen unfassbaren Wettbewerbsdruck gleich, der ja nochmal geleveraged wird dadurch. Ja. Also da hängt so viel dran, dass ich merke, es ist wirklich komplex. Auf der anderen Seite, warum ziehen wir eigentlich nicht alle an einem Strang? Warum interessiert das andere Länder oder Gesellschaftsbereiche nicht, weil sie es sich nicht leisten können? Wie können wir Kapital, wie können wir Arbeit, wie können wir die Art und Weise, den Planeten und Menschen in den Mittelpunkt unserer KPIs aufstellen und Incentives anstatt eben was anderes?
Das ist, also ich merke, oh Gott, jetzt kann man richtig frustriert sein, ja, weil das ja zeigt, es ist einfach so schwierig. Genau wie in Organisationen Führungskräfte frustriert werden, weil die merken, okay, wir wissen es, aber es ist schwierig, weil Konkurrenzdruck, Wettbewerbsdruck, whatever.
Quartalsziele. Also Geschwindigkeit, ne? Speed spielt eine Rolle.
Wir waren kürzlich auf dem Management- und Controlling-Kongress, weil wir nämlich genau gedacht haben, okay, wir müssten doch die Messwerkzeuge oben anpassen, damit unten bessere Arbeit geleistet werden kann.
Nachdem man sich ausrichtet, ja.
Das Problem, was ich da festgestellt habe, ist, Messwerte sind leicht und quantitativ erfassbar.
Ja.
Aber menschliche Arbeit ist sehr qualitativ und auch sehr divers.
Ja.
Das heißt, da haben wir eine Herausforderung auf einer Ebene, die so viel bespielt werden muss, die sich Unternehmen aber vielleicht gar nicht leisten können, weil sie die Manpower dafür nicht haben.
Ja. Und das sie zahlen sich erst langfristig aus. Also alles, was schnell messbar ist und quantitativ messbar ist, ist schnell greifbar.
Ja.
Alles, was über Bande quasi zu einem Erfolg führt, wie, hey, wir haben diversere Teams zum Beispiel. Bis du ein diverses Team aufgebaut hast, bis die einen guten Working Flow haben. Das dauert über mehrere Quartale auch.
Ich glaube, man sieht gerade ganz eine Tragödie und ein interessantes Schauspiel bei Twitter.
Oh, ja.
Ja, du, ne, Elon Musk, kauft das Ding.
Wahnsinn.
Kauft das Ding und macht Dinge auf einer bescheuerten Art, die nur Zahlen, Daten, Fakten und ein ganz schlimmes Menschenbild zeigt. Und Menschen haben keine Lust, so zu arbeiten. Und das ist genau das, ich glaube, während auf der einen Seite diese weichen Faktoren langfristiger ins positive Arbeiten führen, sieht man jetzt auch, dass diese alten Faktoren, dass die harte, schlechte Arbeit eigentlich, dahin führt, dass es auf jeden Fall nicht funktioniert.
Mhm.
Und ich glaube, das ist genau auch so ein Wendepunkt gerade. Wir sehen Unternehmen, die beißen oder wollen sich an dem Alten festhalten, weil das so leicht und simpel ist.
Mhm.
Und sehen aber, dass das nicht mehr geht. Also das heißt, selbst wenn man es gerne so hätte, so simpel wie früher, not gonna work. Und da kommen uns Idealisten, würde ich mal sagen, kommen dann so demografische Wandelzahlen eigentlich gut als Unterstützung zur Seite. Genauso wie Druck, wie so Megatrends wie Digitalisierung etc. pp. Ja. Das heißt, wir können diesen Wandel eh nicht aufhalten. Und es ist interessant zu sehen, was passiert, wenn Menschen das versuchen. Wie bei Twitter, wo das Ding gerade implodiert irgendwie.
Das stimmt. Ich finde es aber auch psychologisch interessant, was da passiert, weil er schon der Prototyp eines Startup-bissigen Ego-Leaders ist, so, den ja eigentlich, und zwar auch in der Startup-Welt, also ich will jetzt gar nicht nur sagen, dass es bei Unternehmen so ist, eigentlich schon auch viel gefeiert wird. Ich glaube, da clashen Mentalitäten zusammen, dass er versucht, quasi einen Laden wie Twitter zu managen, wie so ein 20-Mann-Startup, wo halt nur rumgeschrien und rausgeworfen und also Druck gemacht wird. Das kannst du, glaube ich, in einer kleineren Einheit. Das sollte man nicht, ethisch-moralisch steht auf einem anderen Blatt, aber du kannst es, glaube ich, eher in einer kleineren Einheit machen, weil du ja viel manövrierfähiger bist. Aber bei einem Produkt wie Twitter, was ja so weltweit genutzt wird, da muss ich sagen, das ist schon, also ja, ich glaube, viele sehen, wie schrecklich es ist, natürlich, es implodiert, wie mit den Menschen umgegangen wird. Ich glaube aber so ein bisschen befürchte ich, dass manche Ego-Menschen, ich sag bewusst Mensch, das hat nichts für mich mit Gender zu tun, in diesem Bereich auch denkt, oh, jetzt greift mal endlich jemand ordentlich durch. Jetzt wird hier mal Tabula Rasa gemacht und aufgeräumt. Mhm. Ich sag das, glaube ich, weil ich das natürlich auch schon öfter erlebt habe, wenn Menschen so auch durchkommen. Ob er jetzt durchkommt, steht auf einem anderen Blatt und das ist auf dem Rücken von Tausenden von Menschen passiert. Muss man aber trotzdem dazu sagen, diese Menschen finden ja wieder einen Job. Also es ist jetzt nicht so, als würde das größte Krankenhaus in San Francisco geschlossen werden, wo schon Menschen sowieso auf der Straße leben, dort arbeiten. Also da die Menschen tun mir unfassbar leid, was psychologisch damit passiert wird, aber die finden einen Job. Mhm. Diese Mechanik, die da sich abspielt, finden in vielen anderen Bereichen, wenn Pflegeheime geschlossen werden oder so, halt keinen anderen Job. Und das ist eigentlich die Tragik daran. Mhm. Und ich frage mich, ist er ein Prototyp und ein, also wer schaut auf ihn auf, mhm. wie auf viele Diktatoren ja auch aufgeschaut wird. Mhm. Das triggert etwas psychologisch in gewissen Menschen, ja. die dann vielleicht gewisse Lücken in etwas anderem haben.
Ja, und an dem Punkt, wo du sagst, manche kommen damit durch, das finde ich ja immer so unerträglich.
Unerträglich.
Und ich bin sehr gespannt, ob New Work wirklich eine Antwort ist für die Krise, in die wir gerade reinschlittern, weil die Leute bei Twitter, da wurden jetzt zigtausend rausgefeuert. Gleichzeitig aber auch bei den anderen Startups wird ja abgebaut massiv. Also gerade sind wir ja wirklich durch die Inflation, durch die globalen Probleme, kommen wir dann doch wieder dahin, dass Menschen arbeitslos werden, wo wir in der New Work Bubble seit Jahren sagen, ja, es wird niemand mehr arbeitslos, weil wir so ein riesen Loch haben an Menschen, die gute Arbeit leisten können.
Und deswegen ist es auch eine Gesellschaft, auch politische Frage. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir unsere Systeme, unsere Railguards, wie sagt man das, die Rahmenbedingungen schaffen, dass eben jeder gut arbeiten kann?
Jetzt kommen wir auch plötzlich zum Bürgergeld wieder. Das haben wir auch in tausend Folgen hier immer mal wieder, dass wir eigentlich als Gesellschaft ja auch wollen, dass eine Gesellschaft funktioniert. Also das sollte man doch wollen.
Absolut.
Und eben man Schwache oder Schwächere auch mitnehmen oder stützen kann für Lebensphasen, wo das halt vielleicht nicht geht. Nun, jetzt sind wir plötzlich dann bei Care-Arbeit. Dann musst du Eltern pflegen, dann musst du Kinder pflegen, I don't know. Dann kannst du vielleicht gar nicht so wirksam sein, wie das Controlling es gerne hätte und wie die Wirtschaftssysteme eigentlich angelegt sind.
Das liegt aber auch daran, dass Care-Arbeit, auch Gesellschaftsengagement, selbst eigene Weiterentwicklung und Self-Care nicht einbepreist ist irgendwo. Es gibt keinen, und das meinte ich auch nur so mit den KPIs, wo im Bruttoinlandsprodukt, das ist das KPI schlechthin, vergleichen wir uns mit an 10. Stelle vielleicht mit Kinderarmut irgendwo, aber diese Werte werden nicht mitgemessen und sie werden auch nicht, ich sag mal, im Hinblick auf Rentenbedingungen, auf also nicht nur das Aktuelle, was man verdient und einigermaßen irgendwie durchkommt, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft nicht eingepreist. Damit ist jeder, der in Teilzeit arbeitet, inklusive mir zum Beispiel, und nebenbei ehrenamtlich, sag ich, engagiert, eben sich die großen Fragen des Lebens stellen, ja durchaus Impulse, glaube ich, in die Welt gibt, die zu etwas führen können, das vielleicht eben langsamer ist, das nicht direkt in Kohle gemessen werden kann, fallen raus aus der Rechnung. Mhm. Und damit jeder, der Care-Arbeit leitet, das ist im Moment leider vor allem Frauen, und damit entstehen so viele Ungerechtigkeiten, die auf Dauer nicht gesund sind.
Ich finde es auch so schwierig, weil das so ein Totschlagargument schnell ist. Mhm. Ja, aber das kann man nicht bezahlen. Ja, okay, kann man nicht bezahlen, stimmt.
Ach, also, wir bezahlen natürlich so vieles.
Ich weiß, aber es ist einfach so simpel, mit einer Wahrheit wie einer Zahl zu kommen. Weil eine Zahl erstmal kannst du schwer, du kannst schwer aus einer 2 eine 3 machen.
Ja.
So.
Oh gut, aber da können wir uns auch anschauen. Ich war bei viel amerikanischen Familien und beschäftige mich dort auch mit der Politik und den sozialen Gefühlen, sagen wir so. Und da siehst du natürlich, also wir sind hier soziale Marktwirtschaft innerhalb eines Hyperkapitalismus. Dort gibt es kaum soziale oder sozial, das Wort, das ist, wird ja mit Sozialismus verbunden. Und wir sehen ja, was passiert mit einer Gesellschaft, wo die Wohlstandsschere immer weiter auseinandergeht. Diese Schere hat ja auch einen Griff. Dort wird sie halt kaum genutzt, dieser Griff, weil das auch im Mindset, in der Ideologie so stark mit Nein, wir unterstützen keine Faulen. Und gerade wieder ein Interview gesehen, 2,75 soll irgendwie erhöht werden, die Hourly Rate. Und dann sagt, ja, aber dann können doch McDonald's und Co. nicht mehr zu günstigeren Preisen verkaufen. So you are for poverty rages, kommt die Antwort. Ja, ich bin für poverty rages. Geil, also hörst du dich sprechen? Hörst du, was die Folge daraus ist? Da ist so wenig Reflexionsvermögen, aber auch so eine tiefe Ideologie, dass Leistung muss, also Bezahlung und Zeit darf nur anhand der absoluten Leistung und nicht des Beitrags an einer Gesellschaft insgesamt gemessen werden.
Und jetzt zur Arbeitswelt zurück, die wir auch vielleicht noch kennen. Das ist ja immer auch die Diskussion, wenn du in einer Organisation bist, dann früher gab es ja ganz klare Prozesse und du hast dann diese Schraube gedreht.
Ja.
dass jemand aber die Schraube dreht, und heutzutage drehen wir ja keine Schrauben mehr, sondern müssen mit Hirn und Verstand und Stärken arbeiten. Manchmal ist es sehr gut, dass dann ein sozialer Kit durch Menschen, die eben empathischer sind, möglich gemacht wird, dass da jemand die Kaffeemaschine auffüllt, dass da jemand fragt, ey, wie geht's dir heute? Und diese ganzen Dinge, die fallen ja darunter, unter Nichtmessbarkeit. Und eigentlich ist das aber auch oft die Kultur einer Unternehmung, die nämlich erst möglich macht, dass erfolgreich gut gearbeitet wird.
Absolut.
Und da kommen gerade die Unternehmen, die wir so treffen und sprechen, dahinter. Also die merken gerade, okay, warte mal, es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, es geht nicht nur um klare Prozesse, es geht viel mehr um, wie wollen wir arbeiten. Und zwar nicht nur, weil Menschen sonst kündigen vielleicht, sondern auch, weil die Leistungsfähigkeit erst dann hergestellt wird, wenn du, naja, wenn du da auch gerne arbeitest. Weil wir haben ja Arbeit, und das ist vielleicht ein bisschen eine Lieblingsdiskussion, es ist ja nicht mehr nur Arbeit, damit wir was zu essen haben. Es ist auch Arbeit, damit wir Wirksamkeit haben. Weil du könntest auch woanders arbeiten, um nur was zu essen zu kriegen, aber darum geht es ja vielen gar nicht mehr.
Und ist für, in unserer First World.
In unserer First World, ja, klar. Wir sind hier
in der Pyramide
wir sind relativ weit oben in der Pyramide, in Deutschland sowieso, na klar. Aber dennoch sehen wir ja, dass es für andere repetitivere Aufgaben, vor allem hier in Deutschland und Westeuropa, Maschinen gibt, Computertechnologie gibt, schlaue Algorithmen gibt und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das ist halt auch nicht messbar. Ne? Wie misst du denn, dass dieser eine Mensch dich an dem Montagmorgen gefragt hat, wie es dir geht, und du konntest da Mental Load abladen, abgleichen, abstimmen, aufgefangen sein
und psychologically
danach gut,
safe,
ja. Und danach gut in Wirksamkeit kommen, weil du die Stärke wiedergefunden hast, die du verloren hattest, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht.
Ja, also die Studienlage ist ja eigentlich klar, dass dieser Sense of Belonging, der durch diverse vielfältige Teams, der durch Psychological Safety hergestellt wird, dass der langfristig zu mehr Erfolg führt. Aber das wichtigste Wort ist hierin langfristig. Und diesen Atem haben, glaube ich, viele Unternehmen nicht, weil sie natürlich an Kurzfristigkeit gemessen werden. Und zwar nicht nur ein Unternehmen und der Shareholder Value, sondern auch einzelne Personen. Also die, die accountable und verantwortlich dafür sind, haben ja auch eine Kurzfristigkeit. Mhm. Und dann, ne, nicht nur Quartalsziele, sondern ich weiß, ich mache den Job jetzt 2 Jahre und dann gehe ich schöpfe ich ab und ziehe weiter. Und ich meine, ich bin total in dieser Kurzfristigkeit auch drin. So funktionieren Unternehmen wie Google und Co. Jetzt ist halt die Frage, wie bringe ich diese anderen KPIs, die ich weiß, dass sie langfristig wirken, dass sie länger dauern, dass ich auch ein langfristigeres Investment quasi, die Amortisierung dauert länger von Kapital, dass ich da rein investiere, habe ich so kluge Geister, die sagen, gut, das nehme ich mindestens genauso ernst, wenn nicht sogar ernster, wie alle anderen KPIs, wie meine Sales-Quota oder mein eben das, was mich schneller zum Erfolg, vermeintlichen Erfolg trägt. Wie ernst nehme ich die? Und ich glaube, dann ein Schritt, der ganz oft nicht gegangen wird in Unternehmen, jetzt in meiner Beobachtung, ist, wie hoch ist die Accountability auf diesen Themen auch? Also auf den kulturellen Themen, auf die langfristig aussehen, die schwerer greifbar sind. Wer wird dafür letztendlich verantwortlich gemacht? Und mir fällt auf, dass ganz oft ganz oben sind hehre Ziele und schöne Mission Statements und da. Und ganz unten sozusagen, also Grassroot oder Bottom-up, wird gesagt, naja gut, wir sind alle dafür verantwortlich, diese Kultur herzustellen, das stimmt. Was gerne ausgelassen wird, wird die sogenannte Frozen Middle. Also die alltäglich einstellen, befördern, Leadership leben und die auch unter wahnsinnigem Druck stehen, aber vor allem die halt in irgendeiner Form Personalverantwortung haben. Mhm. Und was steht bei deren Zielen drin? Wie werden die letztendlich dafür verantwortlich gemacht? Und aber nicht nur verantwortlich im Sinne von mach mal, such mal, sondern auch, wie wird denen auch geholfen? Also und auch taktisch geholfen, eben nicht nur mit schönen Mission Statements, sondern wird ihnen an der Hand genommen, zu zeigen, so kannst du kulturell was verändern bei dir. Meistens nämlich, glaube ich, nicht, weil dann so, ja, musst freundlicher sein. Frag doch mal, wie es denen geht. Das ist nicht eine tiefgreifende Hilfe. Wie kann man den ganzen Prozess empathischer gestalten? Und da hört es dann, glaube ich, oft auf. Und das ist sehr mühsam.
Ja, es ist sehr mühsam. Jetzt kommen wir zu New Work und der Bildung, die dahinter steckt auch. Ne? Weil wie kommst du ins Unternehmen? Du bist durch eine Schule durch, du bist durch die Uni durch und dann bist du fertig. Du bist aber nie fertig. Und das heißt ja, auf dem Weg in dieser Frozen Middle, du müsstest eigentlich konstant als Unternehmen
jeglicher Größe,
lebenslanges Lernen implementieren. Du musst immer schulen, trainieren, reflektieren, besprechbar machen, was Phase ist. So. Ja. Und das ist ja, da sitzen ja häufig Menschen, die habe ich auch schon oft gesehen, die würden gerne anders arbeiten. Ja. Also die würden das auch gerne anders tun, aber denen fehlt das Methodenwissen. Also die haben einfach keine, die wissen es nicht besser und die meinen das nicht böse.
Nein.
Die haben halt gelernt, wie das zu sein hat. Mhm. Auch selber als Führungskraft, du musst so und so sein. Mhm. Haben das bei irgendwem mal gesehen, haben schlechte 80er-Jahre-Filme gesehen, I don't know. Aber die oder machen das Elon so, wie es gelernt wurde. Ja, oder sehen Elon Musk und es klappt und ja, super, super, mega rich guy. Und glauben, das wäre das Ziel. Das heißt, es muss da viel mehr gelernt, gezeigt, diskutiert werden.
Vorgelebt werden. Ich glaube, es fehlen ganz viele Vorbilder auch. Auch das ist kein Gender-Thema mehr, finde ich, weil ob du ein, sage ich mal, bissiger, unangenehmer Leader bist, ist unabhängig davon. Die gibt es in Frauen- und in Männervarianten.
Ja, absolut.
Es ist schwierig.
Ja, und auch da kommt, dann braucht ein Unternehmen wieder Zeit und Geld. Und erklär das mal den Shareholdern. Erklär mal dem Aktienmarkt. Ja, wir haben jetzt übrigens nicht 8% gemacht, sondern wir mussten Leute ausbilden. Das kostet richtig Geld. Ja. Leider haben wir nur 4% gemacht. Da geht ja die Hölle los.
Und zack, bist du bei der Systemfrage. Ja, genau. Gar nicht mehr bei einzelnen, also klar, jeder Akteur, das Individuum, bottom-up, top-down, aber am Ende ist es, spüre ich schon, das ist eine Systemfrage. Ich habe mich jetzt immer mehr in diese Post-Wachstums-Ökonomien und Szenarien reingelesen, wo eben dann wird ja Klima auch eingepreist und so. Und dann merkst du schon, okay, das ist ja total sinnvoll. Wir könnten das anders gestalten. Die große Problematik ist halt, da müssten halt alle mitspielen, weil wir so globalisiert und vernetzt sind.
Und versuch mal mit 10 Leuten, wenn du mit 10 Leuten in einem Ort bist, einen gleichen Plan schnell aufzustellen.
Das ist geschweige denn mit den verschiedenen Leadern, die wir auch an den verschiedenen Ecken der Welt haben, die Länder regieren und so.
Verschiedenste Interessen haben, die teilweise berechtigter sind.
Ja,
ne? Also ist schon wahr.
Also es ist ein bisschen zum Verzweifeln und auf der anderen Seite, mir macht das auch Mut und auch da werde ich dann sozusagen bissig und zu sagen, wir müssen diese Fragen weiter stellen. Wir können nicht dabei bleiben, versuchen den Status quo zu optimieren, ein bisschen hübsch hier und ein bisschen individuelles Lösungen und elitäre, privilegierte Blase hier, sondern nein, wir müssen immer wieder zu dieser Frage zurückkommen. Und die auch, ich finde, auch im Kleinen, auch in den Mikrowelten, ne, mit unseren Familien aushandeln. Was bedeutet, wie wollen wir unsere Zeit nutzen? Wenn wir anders leben wollen, dann müssen wir doch zumindest in unseren Beziehungen, Kommunen, Nachbarschaften, Freunden das anders gestalten können. Also lasst uns nach anderen Lösungen finden.
Bin ich total, ich bin 100% dabei. Du hast ja jeden Tag im Supermarkt bei jedem Bon einen Wahlzettel, was du eigentlich kaufst, welche Unternehmen du unterstützt. Du hast eigentlich
wie du dich der Person verhältst, die dir gegenüber sitzt.
Vielen Dank, dass sie mich bedienen oder her damit. Ne, also natürlich, du hast immer die Wahl. Deswegen habe ich gerade kurz skeptisch geguckt, gefragt, was ist, wenn jetzt die Krisen weiter zunehmen, Inflation noch mehr steigt, Geld noch früher im Monat am Ende ist? Dann kaufst du halt nicht das Bio-Fleisch. Dann kaufst du halt, wenn du überhaupt Fleisch kaufst, aber dann kaufst du halt natürlich das billigste Produkt, weil du weißt, du musst bis zum 30. des Monats was zu essen haben.
Ja, aber das ist ja die Realität von den allermeisten schon.
Ich habe letzte Woche gehört, dass 70% der Bürger gerade keine Sparmöglichkeiten mehr haben.
Ja.
Das heißt, das Geld ist vorbei. Also du hast nicht mehr die Möglichkeit, mal eben irgendwo was zur Seite zu legen.
Ja.
Und jetzt das Rentensystem zum Beispiel wird ja auch vor Schwierigkeiten gestellt. Jetzt haben wir es ja auf. Also jetzt gibt es ja auch irgendwelche aktiengestützten Rentenanlageformen vom Bund, glaube ich, habe ich mir nicht. Also bitte vergib mir, wenn ich zu wenig
Ahnung habe. Wenn ich höre aktiengestützt, dann frage ich mich schon wieder.
Wir bauen da wieder was im System vom Kapitalmarkt, der eigentlich auch mit Grund von Übel ist.
Natürlich.
Ne? So, und dann hast du noch mehr Verflechtungen, die es später schwieriger machen, da wieder rauszurutschen und rauszukommen.
Ja. Ja, und ich meine, wenn du Produkte ansprichst, es gibt ja einen Grund dafür, warum es so günstig ist. Produkte, ich will gar nicht nur Fleisch, sondern alle Formen von Produkten zu kaufen, weil wir irgendwann aufhören, in der Lieferkette einzupreisen, was die Kosten sind, die wir irgendwo anders herstellen. Die Abholzung des Regenwalds, die Verschmutzung der Flüsse und so woanders, weil irgendwann hört es halt, ist nicht mehr mein Problem, passiert in Marokko und Co. Dann geht es um Vollkostenrechnung, ne, um diese True Cost Accounting und sowas. Auch das ist die Frage, die tut sich kaum jemand nur unter Verantwortungseigentum, gut gewillte Startups, die es auch gibt, auch Unternehmen größere, aber nicht die riesen Kapital bewegen. Und damit nicht nur Kapital, sondern auch Menschen, die viele Menschen anstellen, die quasi Wirtschaft groß treiben. Und das merke ich auch. Und deswegen bleibe ich auch bei einem großen Unternehmen, weil ich schon merke, da braucht es, glaube ich, schon auch diese Stimmen und diese Kritik und vielleicht auch diesen Idealismus drin, anstatt nur sagen, hey, ich bin der schnellere Systemtyp hier drin und ich mache das noch besser, als es vorher schon war und beuge mich quasi dem Status quo.
Ja, und das macht es aber auch so anstrengend. Also deswegen brauchen wir, ich bin total bei dir, wir müssen diese Diskussion vorantreiben, die Fragen immer wieder stellen.
Ja.
Es nervt uns manchmal schon, aber es muss gestellt werden. Es ist so wie, wenn man irgendwie nach Ostdeutschland guckt, ich weiß nicht, wie der Status quo heute ist, aber als da immer mehr AfD-Wähler, immer mehr Rechte auch Druck gemacht haben gegen andere Perspektiven,
ja,
sind ja viele weggezogen. Viele sind ja weggezogen, weil ich will gar nicht mit den Nazis. Sehr pauschalisiert, aber so geht die Story. Hier in einem Dorf wohnen, ich ziehe weg.
Ja.
Leider ist das dann doof, weil dann ist da die Quote der Wähler, die rechts wählen, noch höher.
Ja, ja.
Und das ist ja eigentlich in Unternehmen das Gleiche. Du kannst es dir vielleicht leichter machen, wenn du Idealist bist und einfach dann weggehen, weil du die Diskussion gar nicht mehr führen möchtest. Oder du sagst immer, nee, warte mal, wir müssen hier aber drauf achten, weil wir wollen eine bessere Welt erreichen.
Lästige Mitarbeiter.
Ja, genau. Du bist richtig lästig, Ellie. Aber, aber das ist notwendig. Wir müssen diese Fragen stellen.
Ja, ja.
Ja, ich hoffe, wir bleiben krisenfest in diesem New Work-Thema. Also krisenfest, dass das nicht plötzlich ad acta gelegt wird. Alles, was da an Positivem passiert ist, nur weil eine hohe Arbeitslosigkeit wieder kommt, nur weil die Inflation steigt, nur weil viele Menschen nicht mehr sparen können. Das ist auch, glaube ich.
Aber weil wir uns die Systemfrage stellen, weil es eben nicht eine Tools und reine Mindset und individuelle, sage ich mal, ein Unternehmen ändert sich, Frage ist, glaube ich, wird das nicht passieren, weil uns klar ist, ich meine, die Krise, nicht eine, die unserer Zeit bleibt, die Klimakatastrophe, die geht nicht mehr weg, die kann niemand mehr aussetzen. Und natürlich hat der Umgang, wie wir mit der Welt umgehen, mit planetarischen Ressourcen, auch was damit zu tun, wie wir arbeiten, also wie wir arbeiten entlang der Wertschöpfungskette, welche Ressourcen wir nutzen, wie schnell wir aufgestellt werden, das heißt, wir ernähren uns anders, Convenience ist wichtiger, also da hängen so viele Teile dran, die sehr wohl was mit unserem Planeten auch zu tun hat. Also ich glaube, ich krieg's nicht mehr weg als wichtigen Hebel, quasi, dass neues Arbeiten, neues Wirtschaften auch mit der Krise unserer Zeit zu tun hat.
Bin ich total dabei. Ich glaube nur für manche.
Im Diskurs, im großen Diskurs.
Halt, wird das halt so als Shishi weggetan.
Ja, Checkbox-Exercise,
Genau. Ich habe ja eben schon kurz gesagt, wir fahren ja gar nicht.
Ja, leider.
Das ist so schade. Wie wär's, wir fahren jetzt einfach hier mal mit dem Auto an einen anderen Ort und dann gucken wir auf Bielefeld und spazieren ein bisschen durch diesen wunderbaren Herbst. Auch da, Achtung, es ist so wunderbar, schönes Wetter. Es ist aber wirklich Spätherbst und es ist viel zu warm.
Findest du? Ich finde es saukalt.
Heute schon, aber es war ja bis letzte Woche, kann man ja im T-Shirt irgendwie Skateboard fahren.
Ja, das stimmt.
Und das ist
das
schon gleichzeitig sowohl, es ist total schön, weil viel Sonne und total schräg, weil viel zu trocken gewesen. Es hat kaum geregnet. Und ich fahre seit April mit Fahrrad ins Büro.
Ja.
Ich bin einmal nass geworden. Oh. Obwohl ich jeden Tag fahre. Das ist wirklich absurd.
Ich bin trotzdem glücklich, dass wir hier waren. Ich bin ja in München groß geworden. Die alten Trams, die da gefahren sind. Ja. Und zum Teil fahren sie auch noch. Und da geht mir immer das Herz auf. Erinnert mich, wie ich da früher mit meinem Opi durchgeruckelt bin. Und genauso fühlt sich das hier auch an.
Wir kommen gleich nochmal zurück.
Ja.
Und holen das privat mal nach, Elli. Dann holen wir uns diese.
Genau. Wir machen eine Party hier.
Ja, mit allen, die da waren.
Ja,
die Idee. Genau so. Wir düsen jetzt erstmal.
Ja, let's do it.
Wir sind jetzt hier auf der Sparrenburg, Elli. Die würde ich ab heute Sparrenburg nennen. Du siehst da oben die Flagge, da sind die Sparren drauf, die den Namen begründen, weil ich glaube irgendwie, ich müsste mal nachholen, wie das so sich mit dem Namen verhält. Aber auf jeden Fall hier Sparrenburg. Und das ist, ich finde es total schön, dass wir so ein Glück mit dem Wetter haben.
Wunderbar. Und ich wusste aber auch nicht, dass auf dem, das nicht Sparrings Express ist, sondern der Sparren Express.
Das ist eigentlich der Sparren Express.
Und ihr habt den Sparring Express draus gemacht. Wunderbar.
Ist das nicht schön?
Ja,
so ein bisschen Wortwitze. Wir aus Westfalen sind für Witz und Humor bekannt.
Genau. Nee, total schön.
Das ist hier so ein oberhalb der Stadt gelegenes kleines Paradieschen, finde ich. Hier kann man echt wunderbar von oben aufs Ganze gucken. Und das ist auch die Herleitung, die ich jetzt wählen würde. Weil wir in dem Alltag, den wir ja alle kennen, sowohl privat, beruflich, mit Kindern, ich kenne gerade niemanden, der sagt, nee, alles easy, alles entspannt, alles wie immer, alles cool. Nicht. Es ist überall, wo ich hinhöre und wir haben große Beratungskunden, große Mittelständler, auch Konzern, internationale Konzernkunden. Es ist bei jeglicher Ebene, jeglicher Abteilung der komplette Wahnsinn gerade. Und man hat nie die Möglichkeit, mal von oben irgendwie in Ruhe sich zurückzunehmen, zurückzulehnen und von oben mal drüber zu gucken. Mhm. Ich meine, wenn man allein hier runter guckt und die Stadtautobahn sieht, dann weiß man, okay, warte mal, wir sollten vielleicht überlegen, wie Verkehr anders sein kann. Mhm. Aber das Gleiche ja bei Arbeit. Und das ist irgendwie mal ganz schön, wenn man sich sogar auch so einen exponierten Platz nimmt und mal von oben auf die Welt guckt.
Die Vogelperspektive.
Ja, ich habe dich bei der New Work Experience ja getroffen. Da hattest du, glaube ich, du warst damals auch schon natürlich bei Google, weil so viele Jahre ist da noch nicht mehr. Ich glaube, dein Vortrag ging auch über Achtsamkeit, oder? Nicht Achtsamkeitspraxis in so einem stressigen
Es war ein Teil davon. Es war, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Es war irgendwas New York halt. Ja. Das Wort steckte drin. Aber nein, ich denke schon. Also die Hebel, die man als Individuum hat. Ich meine, man ist sich selbst ja am nächsten und kann, das ist der schnellste Hebel. Das ist vielleicht nicht der größte Hebel für die ganze Gesellschaft, aber ist auf jeden Fall der schnellste, um was zu ändern. Und ich bin da natürlich Paradebeispiel. Ich bin ja auch ein sehr so Macherinnen-Typ und definiere mich auch an vielen Stellen über Aktionismus, sage ich mal. Und der Magic happens outside the comfort zone. Also meine Komfortzone ist eher in den Bereichen, die sich nicht unbedingt mit Machen, sondern mit Halten, mit Beobachten, mit Verstehen, mit Zuhören, anstatt selber zu reden, auseinandersetzen. Und da in diesem Prozess, sage ich mal, bei mir selber habe ich schon gemerkt, naja, Achtsamkeit, die ganze Mindfulness Blase ist ja auch eine Blase. Da steckt naja schon was dahinter und die wir als Individuum schon auch nutzen können. Der achtsame Umgang mit den eigenen Ressourcen zum Beispiel, also wie Schlaf, wie Ernährung, wie überhaupt, worauf fokussiere ich mich eigentlich, wie steuere ich meine Aufmerksamkeit? To pay attention, das ist eine Währung, I pay for it. Mache ich 28.000 Apps gleichzeitig auf oder kann ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren? Mein großer Hack ist ja, ich habe fast alle Push-Nachrichten ausgestellt.
Das hast du mein Buch noch nicht gelesen? Stimmt, ist auch drin.
Nee, aber das ist war für mich tatsächlich so ein, so, oh, das bringt so viel mehr Ruhe und Klarheit rein und auch I'm in the driver's seat. Ich entscheide, wann ich Social Media, WhatsApp etc. Führt auch dazu, dass ich es einfach weniger konsumiere, auch Medien, überhaupt auch schlechte Nachrichten. So, also ich glaube, da steckt schon auch was drin, um eben vielleicht auch zu sagen, so, jetzt ist Zeit für Vogelperspektive. Jetzt, ich muss mich mal rauszoomen und dafür brauche ich auch einen gewissen Mindset und einen gewissen Umfeld.
Das ist, ich glaube, das ist halt das Dilemma dieser Zeit, in der wir sind, dass es halt so viel zu tun gibt. Und ich kenne mich selber, wie toll ist es denn abends einfach aufs Sofa und nichts zu tun? Und es fordert ja ein bisschen Disziplin, wenn du sagst, okay, jetzt ist Zeit für Driver's Seat, jetzt ist Zeit für Vogelperspektive. Das macht's ja auch, also das ist schwierig. Und ich kann verstehen, dass wir gerade in so einem Dilemma sind, weil es einfach so schwierig ist. Und ich habe selber, ich bin ähnlich wie du gestrickt, was den Aktionismus angeht. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Und ich habe richtig Bock, Dinge nach vorne zu schieben. Habe mir mal selber die Aufgabe gegeben, 30 Tage zu meditieren. Nicht am Stück, sondern einfach nur jeden Tag ein Stückchen. Und da habe ich auch so viel festgestellt, wie gesund und wichtig und richtig das wäre, das mehr zu tun. Vor allem in so transformativen Zeiten, in denen wir stecken.
Und Ruhe, ne? Auch da. Und wenn es nur ein paar Minuten am Tag ist und wenn wir jetzt die Natur anschauen, dann merkt man natürlich, wenn ich sowas sage, dass ich schon älter bin und sowas appreciate. Wir sind ja auch Teil der Natur. Auch die Natur hat ihre Ruhephasen, ihre Pausephasen. Also das schon auch zu übertragen.
Ist nicht immer Wachstum überall?
Ja, guck mal an!
Ich meine, das sagen die ja immer, dass das immer alles wächst. Nein, das wächst halt nicht immer alles.
Naja, Wachstum als so beschrieben, ich glaube, als so und etwas Atmendes und mit verschiedenen Phasen verbunden. Also das kann ich diesem Achtsamkeitsgedanken schon abgewinnen. Und jetzt muss man fairerweise auch sagen, dazu bin ich dann auch Realistin genug, vieles unserer, wir alle haben so viel zu tun, ist ja auch die Hälfte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um irgendwie busy gleich wichtig und also so ganz gewinne ich dem, es gibt ja ein ganzes Buch darüber, Bullshit-Jobs, also man muss auch sich dann selber mal beobachten, also okay, was davon ist ein Muss, was ist wirklich dringend, was ist wirklich wichtig, ne, die üblichen Priorisierungen. Und was kann man auch einfach lassen, weil
aber führt zu nichts.
Ja, führt zu nichts, genau.
Und je stressiger der Alltag ist, desto mehr stellst du fest, oder stellst es eben genau nicht fest, dass du eigentlich ganz viel von dem Schrott gar nicht machen müsstest. Weil ganz viele Dinge sind einfach so, okay, ja.
Oder
ja,
stärker hinterfragen kannst, ob es Gemeinschaft überhaupt tun muss und ob nicht vielleicht diese Perspektiven manchmal wichtiger sind, diese Gespräche. Oder eben dann auch manchmal wirklich taktisch zu werden und das, was man aus dem Vogelperspektive lernt, auch zu übersetzen und nicht die Übersetzung dann zu lassen. Und das, macht ihr schon. Das kriegen wir schon hin. Also wir sind jetzt alle verantwortlich dafür. Das ist dann, da fehlt mir dann auch der konkrete Aktionismus, also dieses konkrete Geleitete.
Das PS auf der Straße, wo man damit arbeitet. Du hast gerade gesagt, dieser Organismus und Wachsen und Atmen, ne? Das ist irgendwie auch die Metapher, die in der New Work Filterblase für Organisationen benutzt wird. Dass wir nämlich eher in Zellstrukturen denken müssten, gar nicht mehr in alten Hierarchien, gar nicht mehr in stumpfen Prozessen, sondern in einem zusammengehörigen System, wo alle kleinen Bereiche miteinander in einem Gesamtorganismus, der dann eben
seine Relevanz haben.
Ja, seine Relevanz haben und der dann auch Gesamtorganismus als Teil der Gesellschaft, der Welt, des Universums ist. Das heißt, da schließt sich der Kreis und ich glaube, genau da ist auch der große New Work-Gedanke eigentlich zu verorten, nämlich wir sind alle Teil eines großen Ganzen.
Absolut. Und das ist ja, jetzt könnte man darunter auch einen esoterischen Claimer quasi schreiben. Also das hat ja schon was Achtsames, das hat was Weiterblickendes, was Philosophisches fast schon. Ja, und diese Fragen, ich glaube, die brauchen auch dieses Wirtschaftsgefüge mehr. Mhm. Ja, damit eben auch die Elon Musk dieser Welt, also damit da mehr Balance auch entsteht unter all diesem höher, schneller, weiter, dieser schnelle Takt, den wir alle so verfolgen. Ja, wer hat denn der Takt festgelegt? Also, dass ich da zwar mithalten kann, auch ich als Typ, ist eine Sache, aber...
Es wird ja auch immer schneller.
Ja, genau. Also
siehe Burnout-Raten.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und übrigens, dieser Takt ist ja, das wiederum ist kein Privilege-Thema. Das siehst du ja an allen Gesellschaftsschichten, auch überall auf der Welt. Alle arbeiten, also arbeiten, sind zu schnell getaktet, sind das Thema Mental Health ist überall, egal wo du hinschaust, ein Thema. Mhm. Und also irgendwie da mit den, da sind wir noch nicht an den richtigen Lösungen oder an den richtigen Schalthebeln und versuchen halt zu viel, glaube ich, mit kleinen Tools und Checkbox-Exercises und dann habe ich mal einen Yoga-Retreat gemacht, sage ich mal.
Ja, weil das halt verständlich ist, ne? Weil du dann verstehst, okay, ich habe diese Checkbox, wenn ich sie hake, habe ich den und den Profit oder so. Also das ist halt nachvollziehbar, aber das Gesamte ist halt eben, wie gesagt, eben in der Bahn noch. Es ist anstrengend und so. Ja, und es ist halt erstmal, du brauchst eine ganze Menge Gedankenpower, nicht mal die Fähigkeit, du brauchst aber auch Zeit dafür und Kraft. Ja, so, und dann haben wir wieder das Dilemma, je mehr Alltagsstress und je mehr Aufgaben und je mehr Speed, desto weniger Kraft haben wir noch darüber zur Verfügung.
Absolut, absolut.
Komm, wir gehen da vorne hin und gucken auf Bielefeld. Dann zeige ich dir meine...
Ach, das
meine,
ist nicht Bielefeld?
Das ist auch... Ja, Moment. Nee, das ist schon die Nachbarstadt.
Ach so.
Ne. Edgar, hier, unten, ich, ne? Hier unten war so der Handelsweg. Mhm. Und hier war, glaube ich, die Burg als Zollstelle. Ne? Also von da hinten nach da, so Norden, Süden.
Okay,
also
zeig
Süden,
mir Bielefeld da, von oben.
Bielefeld gucken wir uns da vorne nochmal an. Ich finde es gerade spannend, dass wir hier Samstagvormittag, also auch vielen Dank, dass du am Samstagvormittag mit mir drehen
kannst. Weil es auf dem Weg lag.
Ja, aber dass ich das gerade jetzt hier vor allem in der Sonne, jetzt steht man hier so und kann durchatmen, dass sich das ja gar nicht wie Arbeit anfühlt. Es ist ja für, es ist auch kein, ich finde, das ist auch keine Arbeit. Das macht mir einfach große Freude. Aber dass das, was vielleicht von außen wie Arbeit aussieht, gerade in diesem Kontext extrem Schönes und gar nicht Energie kostet. Es wird ja auch, ich glaube, diese Betrachtungsweise wird ja auch viel zu selten genutzt, dass man gar nicht guckt, ist das jetzt anstrengend und lästig oder ist das was, was vielleicht auch Energie gibt?
Ja, aus energetischer quasi Gesichtspunkt und auch Arbeit als Wirken, als Schaffen, als Gestalten, so als ein Prozess empfindet und nicht nur an Input-Output-Produktivität, was ist dahinter und wie erschöpft bin ich danach? Der Grad der Erschöpfung zeigt, wie hart ich gearbeitet habe.
Ja. Das ist so. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz viele Fragen stellen, ne? Über was heißt Leistung, was ist denn Definition of Done, wie ist der Weg, also ne, all diese Themen. Mhm. Und ich finde es gerade total schön, mit dir hier zu stehen und auf Bielefeld zu gucken. Absolut. Und das finde ich, also ich finde es gerade großartig. Es ist wie ein Tag Urlaub, obwohl es ja Arbeit ist.
Und wir waren schon mal im Urlaub zusammen.
Ja, wir haben uns mal
getroffen, zufällig in Griechenland. Das war so schön, war wirklich traumhaft.
Und da haben wir auch vielleicht gearbeitet, ne? Das ist auch so geil. Ja. Dann sitzt man nämlich, und das ist auch eine Frage, die ich oft stelle, wo wird eigentlich Arbeit geschaffen? Und dann sitzt man da in Griechenland und unterhält sich über Transformation, über New Work, über diese Themen. Und da kam ja was raus. Also ich kann jetzt nicht mehr konkret nennen, irgendwas als Produkt kam raus.
Aber es kam als Impulse, die dich weiter, mich auf jeden Fall weitergetragen haben, die zu etwas geführt haben, was man im Zweifel ja gar nicht kausal in Zusammenhang stellen kann, aber wo viele Tröpfchen quasi das die Idee gebracht haben. Und das kannst du ja jeden, der kreativ in irgendeiner Form arbeitet, fragen. Die besten, kreativsten, innovativsten Ideen entstehen nie am Arbeitsplatz, sondern wenn man spazieren geht, wenn man in die Weite guckt, wenn man duscht, wenn man sich bewegt, wenn irgendwas anderes, auch anderer Input passiert, auch im Austausch mit anderen, das ist für mich so eine große Energiequelle, deswegen habe ich ja auch den Salon und so, wo im Gespräch, wo in der Wechselwirkung mit anderen was passiert, wo dieser schöne, ich glaube von Rumi, dem persischen Dichter, das Zitat herkommt: Es gibt einen Raum zwischen richtig und falsch und dort treffen wir uns. Mhm. Und das finde ich so schön, weil das so dieses wenn der Zweck eines Gesprächs nicht ist, du bist falsch, ich bin richtig oder umgekehrt, sondern eher so, okay, lass mal in diese Bewegung gehen, in dieses wirklich sich begegnen und da entsteht dann was man gar nicht zweckgebunden vorher vielleicht auch sehen kann oder planen kann, aber was natürlich dann immer wieder bei den KPIs ganz schwierig ist.
Ja, und das ist aber total spannend, weil falsch und richtig, diese simplen Wahrheiten, diese Zeit liegt halt lange hinter uns. Ne? Das ist, dass irgendwas auf jeden Fall genauso gemacht wird,
wie in einer Produktionshalle oder keine Ahnung was. Das ist halt vorbei, wenn es um viele Perspektiven geht, um Abwägen, um Zwischenräume und so weiter und so fort. Und da muss halt viel, es ist auch lästiger, es ist viel anstrengender, aber da geht ja die Reise hin. Und deswegen finde ich es toll, dass wir uns hier unterhalten haben.
Absolut.
Wir düsen jetzt kurz zurück in Express, da kriegst du noch ein paar Geschenke von mir mitgegeben. Schön. Ich fand es ganz großartig.
Ja, schau, danke für die Einladung. Ganz wunderbares Format.
Schön.
Und wir machen das in Hamburg.
In Hamburg, HVV, Fähre. Ja. Oder? Aber nicht bei Sturm.
Stimmt. Hast du das Video gesehen?
Das Video habe ich gesehen, genau. Dann wandern wir hier durch den Wald zurück und dann machen wir gleich weiter.
Sehr schön.
Es war so schön, dass du da warst, Elli. Ich habe hier in dem Sparring Express wieder ein paar Geschenke für dich. Weil ich mich wirklich freue, dass du die weite Reise auf dich genommen hast, hochschwanger. Deswegen das erste Geschenk, das ich weiß gar nicht, wie das ist mit dir und Kaffee trinken während der Schwangerschaft.
Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Stell dir mal mich mit Kaffee vor. Mein Leben lang nicht.
Du meinst, aber
irgendjemand im Mami-Haushalt wird sich darüber freuen.
Ja, sehr schön. Also,
vielen Dank.
Sehr schöne Grüße an York, genau.
Genau,
großartig. Danke. Damit du diese wunderbare Stadt nicht vergisst, haben wir noch ein kleines Tässchen.
Wunderschön.
Schön, oder?
Das ist übrigens die Stadt. Ja, toll gebrandet.
So, damit du das gut transportieren
kannst. Ein Jutebeutel mehr.
Mega, oder? Die sind ja erst nachhaltig, wenn man die 100 Mal benutzt. Das heißt, ich werde darauf zählen, dass du 100 Mal Bielefeld durch den Gegend hältst. Ein nachhaltig produziertes Schneidebrett.
Super.
Ich glaube, ich mache das gar nicht so oft, dass ich jedes Geschenk einzeln so genau erkläre. Du hast eben gesagt, du hast mein Buch noch gar nicht von mir bekommen. Das schäme mich,
weil wir uns schon öfter getroffen haben. Dann freue ich mich aber jetzt drüber.
Ich gebe dir das einfach, ich gebe dir einfach sogar zwei mit, weil dann kann York das auch noch lesen.
Sehr gut, sehr gut.
Toll.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Ich fand es super.
Ja, hat total Spaß gemacht. So ein tolles Format. Ich überlege, ob wir das nicht nach Hamburg in so eine HVV-Fähre noch bringen. Das wäre doch großartig.
Vielleicht pitchen wir das mal schnell an die HVV.
Ja. Wo rein? Da rein. Liebe HVV, wie wär's? Auf einer eurer Fähren? Eine Art Sparings Express, Salon, wie auch immer, zu den Themen unserer Zeit, die uns bewegen. Fände ich richtig gut. Schaut euch den Sparings Express in Bielefeld an.
Das machen wir genau so. Darf ich dann auch auf die Fähre kommen?
Natürlich!
Toll.
Erster Gast!
Ja, erster Gast, alles klar. Ja. Vielen Dank, ich fand es echt großartig. Und jetzt kann ich dir nur versprechen, dass wir es mal nachholen im Fahren.
Ja.
Und es ist echt eine gute Idee gewesen, dass wir einfach eine Party machen mit allen Gästen. Ich werde das jetzt mal an alle per Postwurfsendung zu Weihnachten die Einladung aussprechen. Großartig, Dankeschön.
Danke dir für die Einladung.
Ja, auf geht's.